Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendereihe Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif und unser Thema heute sind 45 Jahre Aktion Anatuja, eine Partnerschaft mit Argentinien. Angesichts der vielfältigen Gesichter der Not in der Welt neigen wir manchmal zu der Haltung, ach, ich kann ja doch nichts verändern oder wir als kleine Gemeinde bewirken ja nicht wirklich was. Ein großer Mutmacher, der zeigt, wie sehr sich wirklicher Einsatz lohnt, ist aber die Aktion Anatuja, die nun seit 45 Jahren besteht und Menschen in Argentinien hilft. Darüber wollen wir heute in der Sendung viel hören von Herrn Werner Stalder. Er ist Pressesprecher des internationalen Karl-Leisner-Kreises und Beauftragter der Aktion Anatuja. Grüß Gott, Herr Stalder.
Grüß Gott, Frau Karif.
Ich freue mich, dass wir Sie hier in der Sendung haben und viel hören werden über Ihr Projekt. Zunächst einmal Anatuja, das hört sich ja richtig abenteuerlich an. Wo liegt denn das?
Ja, also Anatuja ist eine Stadt in der Provinz Santiago del Estero, etwa 1000 Kilometer von der Hauptstadt Buenos Aires entfernt im Norden. Es ist also einmal eine Stadt, aber zugleich auch ein Bistum, und zwar die ärmste Diözese von Argentinien.
Die ärmste Diözese von Argentinien, Anatuja.
Ja, die Diözese ist mit 68.000 Quadratkilometern so groß wie Holland, Belgien und Luxemburg zusammen. Und in diesem riesigen Gebiet leben nur 120.000 Einwohner. Das ist also eine Bevölkerungsdichte von 1,8%, was dazu führt, dass diese Menschen alle in ganz kleinen Siedlungen und einzelnen Ranchos, also so Elendshütten, umgeben von Buschwald leben.
Wie entstand denn die Verbindung von der Kirchengemeinde, in der Sie tätig sind, Sie können sie uns gerne gleich vorstellen, und diesem Gebiet in Argentinien?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und zwar der erste Bischof von Anatuja war Bischof Georg Gottau. Und zwar kam er zum Konzil nach Rom. Das Bistum wurde 1961 gegründet und von Rom aus kam er nach Deutschland, um für sein armes Bistum, ja wenn Sie so wollen, zu betteln. Er war ein Redemptoristenbischof und seine Mitbrüder fragten dann Pfarrer hier am Niederrhein, sie hätten einen ganz armen Bischof, ob der mal kommen dürfte, über sein Bistum zu berichten und auch zu kollektieren. Und so kam dann Ende 1964, also jetzt vor 45 Jahren, Bischof Gottau nach Klevekellen in die Gemeinde. Dort lernte ich ihn kennen und die Gemeinde hat seit dieser Zeit eine Partnerschaft mit dem Bistum Anatuja. Dann ging es weiter, Ende 1974, also dann 10 Jahre später, baute ich hier in Kranenburg-Lütterden direkt an der holländischen Grenze ein Haus. Und dann bat ich den hiesigen Pfarrer, ob Bischof Gottau auch in diese Gemeinde kommen könnte. Und hier besteht jetzt die Partnerschaft 35 Jahre. Bischof Gottau war also der Gründerbischof, der ganz viel drüben bewirkt hat. Und er starb dann 1994 am Tag des guten Hirten. Und sein Nachfolger wurde Bischof Antonio Basiotto. Und dieser wurde dann später Militärbischof für ganz Argentinien. Und seit März 2005 ist Bischof Adolfo Armando Uriona, der Bischof von Anatuja. Diese Verbindung von 45 Jahren wird aufrechterhalten, dass fast regelmäßig der Bischof von Anatuja in die Gemeinden am Niederrhein kommt, außer bereits dem genannten Kleve-Kellen und Kranenburg-Lütterden sind es dann noch eine Pfarrgemeinde in Strahlen und eine Gemeinde im Kreuzwallfahrtsort Kranenburg.
Das ist ja eine ganz enge Verbindung, die da über ganz viele Jahrzehnte gewachsen ist und Bestand hat. Wie lebten denn die Menschen vor 45 Jahren in Anatuja?
Ja, also es ist so, ich bin jetzt viermal drüben gewesen und im Anfang war es so, Bischof Gottau begann mit 7 alten Priestern und ganz wenigen Schwestern und die Menschen waren bedroht von einer Krankheit, der Chagas-Krankheit. Sie leben und leben auch heute noch in armseligen Hütten mit Dächern aus Lehm, Gras und Zweigen. Und das ist ihr Problem, denn in diesen Dächern nistet zu Tausenden eine Vindschuka-Wanze. Und in den Ausscheidungen dieser etwa einen Zentimeter großen Wanze haust ein Parasit. Und die Wanze saugt dann meist nachts das Blut der Menschen an und lässt dabei gleichzeitig Exkremente ab. Und so gelangt der todbringende Parasit dann unbemerkt in die Blutbahn der Menschen. Zunächst merken die Menschen gar nichts, aber nach einer Zeit von einigen Monaten bis zu Jahrzehnten erfolgt dann der Ausbruch. Und zwar der Parasit frisst die Herzgefäße an, es kommt zu Herzinfarkt, Herzfehlern, Blutarmut bei Kindern, Hirn- und Nervenerkrankungen, Schlaganfall und ständiger Benommenheit. Und 2/3 bis 4/5 der Bevölkerung in dieser 68.000 Quadratkilometer großen Region sind von diesen Symptomen betroffen. Und es ist nicht selten, dass junge Menschen im Alter von 35 bis 40 Jahren plötzlich einen Herzinfarkt erliegen. Das ist, so fanden wir das vor 45 Jahren im großen Umfang an. Und nun galt es, den Kampf gegen diesen schleichenden Tod aufzunehmen. Das heißt, unsere Gemeinden haben das Material zur Verfügung gestellt, also das Geld für das Material. Die Familien bekamen einen tüchtigen Baumeister und die ganze Familie, vom kleinsten Jungen bis zum Großvater, mussten dann ein ganz einfaches Steinhaus bauen. Das war der allerbeste Schutz gegen diese Chagas-Krankheit. Wir würden sagen, so in Form einer etwas besseren Garage. Aber wir konnten viele hunderte Häuser bauen. Das war nur ein Beispiel. Andere Beispiele sind, da werden wir noch zu sprechen kommen, der Bau von Zisternen oder die Hilfe für die Kinderspeisung. Dort drüben bekommen die Kinder meist nur eine warme Mahlzeit am Tag. Oder auch die Sorge um die Medikamente und die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen oder die gesamte gesundheitliche Versorgung. Alles Dinge, die wir nach besten Kräften unterstützt haben. Und es ist ein großer Segen für diese Menschen.
Herr Stalder, die Kirchengemeinde St. Antonius Abbas in Nütterden, die da so sehr engagiert ist, wie sieht denn der Kontakt nach Anatuja aus? Wird da regelmäßig gespendet? Sammeln Sie für in der Kollekte oder gibt es da persönliche Kontakte? Wie sieht der Kontakt nach Anatuja aus?
Ja, Sie sprechen jetzt die unsere Pfarrgemeinde hier in Kranenburg-Nütterden, St. Antonius Abbas, an. Das sollte vielleicht ein Beispiel sein, auch für die anderen Gemeinden. Einmal haben wir vom Pfarrgemeinderat aus zweimal im Jahr das Teilen für Anatuja. Dann werden vor der Kirche Blumen und Honig verkauft und der Erlös ist für diese Diözese Anatuja, auch die Kollekte ist dafür bestimmt. Dann gibt es die Aktion der Sternsinger, die von Haus zu Haus ziehen, ihre Lieder singen und um eine Gabe bitten. Und dadurch, dass viele Gemeinden zusammenkommen und wir dann dieses Geld zum Kindermissionswerk schicken, kann der Jahresbedarf der Medikamente in dieser Diözese für ein ganzes Jahr gesichert werden. Dann gibt es fernerhin verschiedene Aktionen in der Vergangenheit, zum Beispiel Fußballspiele oder Konzerte. Es gibt dann auch noch die beiden Kindergärten, die sich engagieren. Verschiedene Einzelspender. Also ich würde sagen, das ganze Dorf ist irgendwie einbezogen in diese Hilfe.
Herr Stalder, Anatuja, ich hatte es eingangs erwähnt, das hört sich fast an wie so eine Stadt im Märchenland oder man könnte sich da vorstellen, die unendliche Geschichte oder so. Was sind denn das für Menschen, die da leben? Sind das Ureinwohner? Weil Sie auch sagten, das ist eine ganz niedrige Bevölkerungsdichte im ganz ländlichen Teil, umgeben von Buschwerk. Was für Menschen leben dort?
Ja, das ist eigentlich so eine Mischung aus Indianern und auch Spaniern. Das sind eigentlich ganz einfache, aber sehr liebenswürdige, dankbare Menschen, die zumeist in Großfamilien leben. Das heißt, durchschnittlich hat die Familie 6 bis 8 Kinder. Und man trifft bei diesen Besuchen dort meist nur die Mutter mit ihren Kindern oder die Großeltern an. Weil die Väter sind gezwungen, das Jahr hindurch in andere Provinzen zu gehen, als Wanderarbeiter, Landarbeiter, weil es dort in dieser Region überhaupt keine Industrie gibt. Also das Einzige, was man dort antrifft, das sind solche Köhlereien. Dort wird Holzkohle erzeugt, die man dann auch vielleicht verkaufen kann. Und nur mit dem Erfolg, dass die Männer, die Jahrzehnte dort gearbeitet haben, blind werden. Es gibt also viele blinde Menschen in dieser Gegend. Dann ist aber auch durch die Hilfe aus Deutschland sind zum Beispiel Näh- und Strickschulen entstanden, wo junge Mädchen und Frauen unter Anleitung von Lehrerinnen schöne Sachen nähen und stricken oder auch häkeln. Und das ist auch dann ein bisschen eine Einkunft für diese Leute.
Herr Stalder, Sie selbst haben ja eine Reise nach Anatuja unternommen im September, Oktober 2008, also vor wenigen Monaten. Und Sie sind so freundlich, uns einen Reisebericht vorzulesen, damit wir richtig eintauchen können in die Situation dort und wie Sie Anatuja erlebt haben. Darf ich Sie bitten?
Ja, da freue ich mich besonders darüber, weil ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb durch diesen Bericht etwas erfahren von der Situation drüben. Unglaublich aber wahr, sage und schreibe, 58,5 Stunden brauchten Paul Josef Heister aus Kleve-Donsbrüggen und ich als der Beauftragte der Aktion Anatuja, um zum Ziel unserer Reise zu gelangen. Am 27. September um 13.30 Uhr verließen wir Kranenburg-Lütterden und gelangten über Düsseldorf, Paris, St. Paulo zunächst in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Dort wurden wir von Margret Herrmann, einer Lehrerin an der Goethe-Schule, begrüßt. Die perfekt Deutsch und Spanisch sprechende Wohltäterin der Diözese Añatuya begleitete uns alle Tage durch Argentinien. Am 28. September ging es nach einer Besichtigung der Großstadt um 20.15 Uhr mit dem Nachtbus über 1000 Kilometer weiter nördlich bis zur Provinzhauptstadt Santiago del Estero, wo wir um 7.30 Uhr ankamen. Während der Nachtbus einen gehobenen Standard bot, folgten dann zwei weitere abenteuerliche Busfahrten. Der nächste Bus war klapprig, die Sitze verschlissen, die Passagiere schleppten große Pakete mit sich, als die Fahrt nach Nueva Esperanza, 207 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt, über die Ruta Nacional 34 ging. Höhepunkt war schließlich die letzte Etappe, die es in sich hatte. 60 Kilometer ungepflasterte Piste, wenngleich gegenüber den Vorjahren bereits eine stark verbesserte Fahroberfläche zu verzeichnen war. Ein alter Argentinier begrüßte uns im Bus mit den Worten: "Es ist eine andere Welt, die Sie hier betreten." Unsere vier Koffer, außer dem Reisegepäck gefüllt mit 28 Kilo Geschenken, darunter waren 10 Fußbälle, dazu Schreibblocks, Luftballons, Buntstifte, Schlüsselanhänger, Fähnchen, Kulis und Frisbee-Wurfscheiben, waren nach einer Fahrt mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Nach 58,5 Stunden herzlicher Begrüßung in Boquerón durch den Jesuitenpater Pfarrer Juan Carlos Constable und Marie Quadri, der Direktorin der örtlichen Schule, war dann die Unterkunft in einem Haus, das ein Jahr nicht mehr bewohnt war und in dem vormals Schwestern lebten. Strom gab es nur in der Zeit von 15 Uhr bis Mitternacht. Am Morgen trafen wir zwei Imkerinnen, die am offenen Feuer Nektarsoße für die Bienen kochten. Eine dieser Frauen bedankte sich besonders herzlich für die Medikamente von Medio aus Deutschland, ermöglicht durch die hiesige Sternsinger-Aktion. Mit 5 Personen führte der Weg zu 2 Schulen und zu den Familien, die aus den Spendengeldern vom Niederrhein eine Wasserzisterne erhalten hatten. In diesem Gebiet regnet es zeitweise nur 4 Monate im Jahr. Der Boden ist von Natur aus mit Arsen und Salpeter verseucht, sogar noch in 90 Metern Tiefe, wie man bei Bohrungen festgestellt hat. Das Trinkwasser muss oft weit entfernt aus einem schmutzigen Tümpel geholt werden. Jetzt bekommen die Hütten ein Wellblechdach und man fängt das Regenwasser von dort auf und leitet es in Wasserzisternen, die 10.000 Liter fassen können. Damit kann man den Jahresbedarf einer 6- bis 8-köpfigen Familie decken. Das Regenwasser wurde untersucht und ist als einwandfreies Trinkwasser zu gebrauchen. Unser Weg zu den Ranchos war ein Abenteuer. Tiefe Schlachlöcher ließen die PKW-Insassen in die Höhe springen. Hierbei wurde schnell klar, dass in Notfällen jede Hilfe für die Menschen zu spät kommen würde. Für Mensch und Allradfahrzeug eine Himmelstour. Wenn es regnet, sind die kleinen Ansiedlungen gar nicht zu erreichen. Dann sind die Wege ein einziger Schlamm. Auf den Wegen kreuzten zudem ständig Tiere wie Esel, Pferde, Hühner, Schweine, Hunde und Rinder. den sandigen Fahrweg. Es fehlten nur die Schlangen, Stinktiere und Pumas, die es dort auch gibt. Am Wegesrand waren große Kakteen und darin zahlreiche kleine bunte Papageien zu sehen. In den Schulen wurden die deutschen Gäste mit Liedern begrüßt. Ich hielt immer wieder eine kurze Ansprache, in der ich auf den Zweck der Reise einging, eine Brücke zwischen Deutschland und Argentinien zu schlagen, vereint im gemeinsamen Glauben und gestützt durch das gemeinsame Gebet. Die Begegnung mit den Familien, die eine Zisterne bekommen hatten, war geprägt von unendlicher Herzlichkeit und Dankbarkeit. Ein neues Leben hat für uns begonnen, sagte eine junge Frau mit ihren 4 kleinen Kindern unter Tränen. Ein unbeschreiblicher Höhepunkt war die Einladung bei einer Familie zum Mittagessen. Es war für mich die 4. Reise in das Bistum Anatuja, jedoch noch nie stand ein Besuch unter dem Dach einer ärmlichen Hütte auf dem Programm. Für diese Menschen bedeutete der Besuch aus dem fernen Europa alles. Der reißende Salado-Fluss, auch er ist trotz des Süßwassers arsenverseucht und salpeterhaltig, wurde auf einer schwankenden, halb zerstörten Fußgängerhängebrücke überquert. Am anderen Ufer zeigte eine Großfamilie stolz die neue Zisterne und bot Mate-Tee an. Das Material für den Bau der Zisterne hatte man in Schüsseln über den Fluss getragen. Im örtlichen Radiosender, er ist ein Segen für die riesengroße Pfarrei mit den Ausmaßen 60 Kilometer lang und 60 Kilometer breit, mit über 90 kleinen Ansiedlungen, in diesem Radio gab ich ein Interview. Eine Schule unter der vorbildlichen Leitung der Rektorin Marie Quadri wurde besucht. Dort gab es eine Reissuppe mit Fleischeinlage. Für die Schüler die einzige warme Mahlzeit am Tag. Die Kinder führten Tänze auf und ein Mädchen spielte Gitarre und sang dazu. Wunderbar war die symbolische Grundsteinlegung bei einer kinderreichen Familie, die durch die mitgebrachte Spende jetzt eine neue Zisterne erhalten wird. Tief beeindruckt waren wir, als wir Zeugen einer Feier zu Ehren der heiligen Theresia von Lisieux wurden. Nach langer, staubiger Fahrt durch unwegsames Gelände wurden die Kapelle und die Ansiedlung erreicht. Die Kapelle ähnelte einer Garage mit einem Wellblechdach. Alles war für das Fest bis tief in die Nacht vorbereitet. 2 Kinder wurden getauft und 12 Kinder empfingen die erste heilige Kommunion. Zuvor bewegte sich eine tiefgläubige Prozession durch die Abenddämmerung mit Musik, Fahnen, einem Reiter und Gebet von Hütte zu Hütte. Die Beichte und Messe fanden im Freien statt. Für die Kommunionkinder gab es ein kleines Holzkreuz, weiter nichts. Am 2. Oktober um 7 Uhr ging die Fahrt mit einem LKW mit 4 Personen im Führerhaus, 460 Kilometer von Boquerón bis Anatuja. Unterwegs gab es 2 Reifenpannen. Auf der Strecke wurde die Fundación Fernandes besucht, wo sich deutsche Zivis über den Besuch aus Deutschland freuten. In der Bischofsstadt Anatuja standen verschiedene Begegnungen an, wobei vor allem der Besuch der Nütterdener Patenschule St. George unvergesslich bleibt. Da das Direktorenehepaar wegen einer schweren Krankheit ihres Kindes verhindert war, erfolgte ein herzlicher Empfang durch die Lehrer und Kinder. Über die Verteilung der Spendengelder wurde gesprochen. Die Kinder malten Bilder für ihre Freunde in Nütterden. Es wurden typisch argentinische Tänze aufgeführt und Fußball gespielt. Auch Fortschritte waren sichtbar. Bescheidene Toiletten und eine kleine Solaranlage. Die Leiterin der Caritas für die Diözese Andalucía, Crescencia López, begleitete die Delegation zu einem Haus, das aus Spenden vom Niederrhein finanziert wurde. Neben Nütterden unterstützen Strahlen, Kellen und Kranenburg seit vielen Jahren Projekte im Bistum Andalucía. Dann wurde ein Rancho einer bitterarmen Familie besucht, die dringend ein neues Haus braucht. Beide Kinder sind herzkrank. Der Vater hat die todbringende Chagas-Krankheit. Das Kellener Projekt der Nähschule für Mädchen und Frauen, die frühere Leiterin war Schwester Dora, wird gut geführt und ist eine segensreiche Einrichtung. Grüße an die Wohltäter in Kleve-Kellen. Der Generalvikar der Diözese Andalucía dankte für die treue Hilfe seit nunmehr 45 Jahren. Eine alte Schwester, sie war die erste, als Bischof Gottau 1961 das Bistum übernahm, wurde besucht. Und bevor es mit dem Nachtbus nach Buenos Aires zurückging, gab es den emotionalsten Augenblick der Reise, den Besuch am Grab des unvergesslichen Gründerbischofs Gottau, der mit 7 alten Priestern in dieser verlassenen Gegend begann und vor allem von den ganz einfachen Menschen noch heute dankbar verehrt wird.
Radio Horeb hier, liebe Hörerinnen und Hörer mit der Sendereihe Lebenshilfe. Mein Name ist Katja Karif. Gesprächsgast heute ist Herr Werner Stalder. Er ist Pressesprecher des internationalen Karl-Leisner-Kreises und Beauftragter der Aktion Anatuja in Argentinien. Und wir begrüßen jetzt Frau Jensen. Grüß Gott.
Guten Morgen. Ich möchte Herrn Stalder fragen, ob die Spenden für Anatuja dort auch wirklich ankommen.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Es gibt ja viele Menschen, die gerne etwas spenden möchten, jedoch Bedenken haben, ob das gespendete Geld wirklich den richtigen Empfänger erreicht. Also für unsere Aktion Anatuja kann ich sagen, dass jeder Euro und jeder Cent dort tatsächlich ankommt. Wir haben keinerlei Verwaltungskosten, da die ganze Arbeit ehrenamtlich erfolgt. Und dann später bekommen wir einen Verwendungsnachweis der einzelnen Empfänger. Und natürlich auch bei unseren Besuchen haben wir uns davon überzeugen können, dass die Spenden für den gedachten Zweck eingesetzt wurden. Zum Beispiel kann man uns sagen, diese Zisternen wurden von ihren Spenden gebaut. Oder diese Häuser sind entstanden durch das Geld, was sie uns geschickt haben. Und dann übrigens auch die Reisekosten nach Argentinien kommen nicht aus den Spenden, sondern die zahlen wir privat.
Frau Jensen, ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich hätte noch eine zweite Frage an Herrn Stalder.
Ja, bitteschön.
Ja, gibt es im Augenblick ein aktuelles Projekt der Aktion Anatuja?
Ja, wie Sie vielleicht schon gehört haben, unser Schwerpunkt liegt zurzeit im Bau von Zisternen. Jedoch bei dem letzten Besuch haben wir einer Familie im Kampf gegen den schleichenden Tod ein Steinhaus versprochen. Und dafür setzen wir uns zurzeit mit aller Kraft ein.
Vielen Dank für diese Information. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Herr Stalder, Sie sagten, Sie möchten der einen Familie gern ein Steinhaus bauen und ansonsten liegt Ihr Schwerpunkt auf dem Bau von Zisternen. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären, warum die dort so wichtig sind?
Ja, gerne. Und zwar ist Folgendes. Also in diesem Gebiet regnet es vielleicht nur 4 Monate im Jahr. Und der Boden ist also mit Salpeter und Arsen verseucht, und sodass die Leute gezwungen waren, teilweise bis zu 20 Kilometern in Tümpeln, verschmutzten, dreckigen Tümpeln, das Wasser zu holen. Dort gibt es also hin und wieder mal kleine Quellen, aber in diesen Tümpeln steht zum Beispiel auch das Vieh. Und dann musste man das mühselig, dieses Trinkwasser holen. Und jetzt ist es so, dass wir dort Zisternen bauen. Das heißt, von diesen Elendshütten werden mit einem Wellblechdach versehen und dort läuft dann eine Leitung in einen Brunnen. Das ist also ein zylindrischer Schacht, so ungefähr im Durchmesser 2,80 Meter und 3 Meter tief. Und dort wird das Wasser dann aufgefangen. Das sind 10.000 Liter. Der Bedarf für eine kinderreiche Familie, die teilweise weit vom Saladofluss entfernt wohnt. Und es kommt ein bewährter Maurer, aber die ganze Familie muss mithelfen, diese Zisterne zu bauen. Und man hat dann erklärt, das Wasser bliebe auch klar, wenn man darüber eine Abdeckung macht, also einen Eisendeckel darüber legt. Und das ist ein großer, großer Segen für diese Leute. Und das Zweite, was ich schon angedeutet hatte, man hat alles versucht, diese Chagas-Krankheit zu bekämpfen, aber der beste Schutz ist der Bau von ganz einfachen Steinhäusern, wo auch, und das sollte bewusst so sein, Hilfe zur Selbsthilfe, man unter Anleitung das Haus selber baut. Und die Mittel für das Material kommen dann von unten. Dann, was die Medikamente angeht, sagte ich bereits, werden durch das Sternsingen ermöglicht. Dann eine wunderbare Einrichtung ist diese ganz kleine, weit abgelegene Landschule, die Schule St. George, St. Georg. Und hier hat die örtliche Schule St. Georg in Kranenburg-Lütterden schon viele lange Jahre eine Partnerschaft. Und sowohl die Schule als auch der Speisesaal, die kleinen bescheidenen Bänkchen und Stühlchen, jeder Bleistift, jeder Griffel, jede Tafel, alles ist aus den Spenden der Eltern und Kinder von Lütterden. Dort sind also in 2 Klassen die Schüler untergebracht und dazu noch eine kleine Gruppe von Kindergartenkindern. Die Kinder kommen von weit her zu Fuß oder mit dem Fahrrad und bekommen dort in der Schule die einzige warme Mahlzeit am Tag. Sie würden auch sonst gar nicht zur Schule kommen, wenn es dort nicht diese Mahlzeit gäbe.
Sie waren stehen geblieben bei der Schule.
Genau. Also es ist so, wenn hier in dieser unserer Gemeinde die Schule St. Georg am Erntedanktag ein Fest veranstaltet, dann bringen die Eltern und Kinder die Gaben mit in die Schule und nach dem Gottesdienst werden die Gaben gesegnet und die Gaben, die gratis gebracht wurden, werden dann von den Eltern und Großeltern zurückgekauft. Und dort sind oft über 1.000 Euro, die wir dieser kleinen Schule drüben zur Verfügung stellen können. Und wenn wir dort unerwartet auftauchen, dann kann man sich kaum begreifen, mit welch großer Dankbarkeit und Liebe wir dort empfangen werden. Für die Jungen ist es eine Riesenfreude, wenn wir ihnen einen Fußball mitbringen. Bisher mussten sie nur mit einem Wollknäuel Fußball spielen und jetzt bekommen sie einen richtigen Lederball. Oder für die Mädchen ist es eine Freude. Sie zeigen uns dann ihre typischen Tänze, ihre Folklore dieser Region. Und es ist immer wieder eines der schönsten Erlebnisse, in diese Patenschule zu kommen.
Herr Stalder, ich danke Ihnen erstmal bis hierher und hoffe, dass Frau Schnellbach jetzt in der Leitung ist. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, bitte schön.
Frau Schnellbach. Ja, ich hätte eine Frage an den Pater. Ja?
Ja,
ja, bitte schön.
Ich möchte fragen, ich bekomme und wir haben auch schon 20 Jahre eine Quittung und eine Spendekarte von einer Schwester, die Schwester Maria, Hilfe für die Kinder im Slum und so weiter, also in ganz ärmsten Kinder.
Ja.
Da schicken wir da schon 20 Jahre Geld.
Ja.
Haben schon größere Summe geschickt. Und kommt das an auf die Schwestern direkt?
Ja, nun kenne ich leider Ihre Schwester nicht. Aber ich muss sagen, was unsere Spenden angeht, ist es immer gut, wenn man weiß, dass dort auch persönliche Empfänger sind. Wie zum Beispiel jetzt diese Schwester, die Sie schon so lange treu unterstützen, als wenn Sie jetzt eine anonyme Organisation haben, wo sehr viel Verwaltungskosten oder auch Werbungskosten anfallen. Wir jedenfalls können von unserer Aktion sagen, dass dort drüben das Geld segensreich angelegt wird.
Ich danke Ihnen, Frau Schnellbach, und wünsche Ihnen alles Gute. Herr Stalder, ich hätte auch noch eine Frage. Sie sagten vorhin, das fand ich so beeindruckend, wie groß die Diözese Anatuja ist und wie ganz gering die Bevölkerungsdichte auf einem Gebiet ist, können wir uns ja hier gar nicht vorstellen.
Ja.
Wie sieht denn da überhaupt das Gemeindeleben aus?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und zwar, Sie müssen sich vorstellen, zum Beispiel diese Gemeinde Bukeron, die ich beschrieben habe, 60 Kilometer lang und 60 Kilometer breit, besteht aus über 90 kleinen Ansiedlungen. Das heißt, dort in dem Buschwald sind vielleicht nur 3, 4 Familien, die dort wohnen, die aber alle zu dieser Gemeinde Bukeron gehören. Und der Priester kommt dort vielleicht nur mal jedes halbe Jahr oder vielleicht nur jedes Jahr einmal dort in diese Gegend. Aber es gibt dort mittlerweile in dem ganzen Bistum 234 kleine Kapellen in 23 großen Pfarreien. Und diese kleinen Kapellen werden dann von diesen Leuten, die in einem großen Umkreis dort ihre Ansiedlungen haben, besucht. Sie müssen denken, rund 90% der Bevölkerung ist katholisch. Und im Anfang, also als die Partnerschaft begann 1964, lebten dort noch 180.000 Menschen in dieser Diözese. Inzwischen sind es nur noch 120.000 Einwohner. Warum? Weil einfach eine Perspektivlosigkeit ist. Keine Zukunft. Die Leute wandern aus. Es gibt eine regelrechte Landflucht. Und Bischof Gottau begann mit 7 alten Priestern. Inzwischen gibt es dort 36 Priester aus allen Nationen und rund 130 Ordensschwestern von überall her, aus Indien, aus den verschiedenen europäischen Ländern. Also in diesen 45 Jahren ist doch schon vieles gewachsen.
Herr Stalder, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und jetzt möchte ich natürlich noch von Ihnen wissen, welche Hilfe wird denn in Anatolia noch ganz besonders benötigt?
Ja, also der Schwerpunkt ist einmal eine Hilfe zur Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Denn darin liegt ja eigentlich die Zukunft, dass man diese Kinder durch Schulen hinführt. Es gibt dort einen ganz großen Teil der Bevölkerung, das sind Analphabeten, vor allen Dingen die Älteren. Inzwischen hat man doch schon verschiedene Schulen bauen können, Grundschulen, Oberschulen. Es gibt dort Landwirtschaftsschulen, Handwerkerschulen. Vor vielen langen Jahren haben wir zum Beispiel auch dort drüben mal eine Schreinerei eingerichtet. Und da liegt ein Schwerpunkt. Dann natürlich die gesundheitliche Versorgung durch dieses schlechte Trinkwasser und durch diese vielen Erkrankungen, die dieser Parasit verursacht. Ich sagte Herzfehler, Blutarmut bei Kindern, Hirn- und Nervenerkrankungen und so weiter. Da müsste man oder könnte man noch viel helfen. Und im Augenblick haben wir uns nun etwas verlagert auf den Bau von Zisternen, weil wir denken, Wasser ist Leben und die Dankbarkeit der Leute spricht dafür, dass wir das fortsetzen, wobei wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben nicht nur eine Familie, die noch ein Steinhaus braucht, sondern noch viele andere Familien.
Herr Stalder, wir wollen an dieser Stelle unseren letzten Hörer begrüßen, Herrn Weyer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Dag Werner.
Ja, Helmut.
Ja, hör mal, keine Frage, aber ich möchte noch auf zwei Punkte vielleicht hinweisen. Das ist das eine, wenn die Bischöfe kommen, alle drei, die wir bisher gehabt haben, so haben wir dafür gesorgt hier von unserer Gemeinde aus, das Programm, was sie in Deutschland abwickeln mussten, abzuwickeln und zu anderen Diözesen zu fahren und so weiter.
Ja.
Vielleicht sagst du da noch mal was zu. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch größere Organisationen sich für Anatolia einsetzen und dabei den Rotary Club erwähnen.
Ja, es ist sehr schön. Herr Weyers, das muss ich vielleicht kurz erklären, ist mit einer der ersten treuen Streiter für das Bistum Anatolia. Wir beide haben vor 45 Jahren in dieser Pfarrgemeinde St. Willibrord in Kellen die Aktion begonnen. Und zu diesen beiden Punkten, die Hilfe, die ursprünglich in Kellen und in Strahlen durch die dortigen Pfarrer begann, hat sich über den ganzen Niederrhein, aber auch in vielen anderen Diözesen fortgesetzt. Und Herr Weyers ist einer derjenigen, der jeweils die Bischöfe zu diesen Pfarrgemeinden gebracht hat. Das ist eine wertvolle Hilfe, vor allen Dingen, weil er auch im Gegensatz zu mir Spanisch sprechen kann. Und das Zweite ist, dass auch der Rotary Club in Kleve großartige Dinge mitfinanziert hat, zum Beispiel ein Internat, wo junge Menschen leben können, eine gute Ausbildung bekommen, die von weit her kommen und gar nicht täglich zu ihren Eltern zurückgehen können. Die müssen dort also wohnen oder auch zum Beispiel ein Mutter-Kind-Haus und andere segensreiche Einrichtungen.
Ich danke Ihnen herzlich, Herr Weyer. Prima. Und wünsche Ihnen natürlich weiterhin für Ihre Arbeit viel Erfolg. Herr Stalder, jetzt haben sicherlich viele Menschen zugehört, die sich haben anrühren lassen von Ihrem Engagement für Anatuya, für diese Region in Argentinien, wo so dringend unsere Hilfe benötigt wird. Und ich möchte Sie bitten zu sagen, was können wir denn tun, um Sie zu unterstützen?
Ja, also wir sind ja immer tatsächlich auf Spenden angewiesen. Wir hatten mal eine Zeit, wo wir sogar große Kleidercontainer nach drüben geschickt haben. Aber leider ist das an dem Widerstand der Regierung und an den hohen Frachtkosten gescheitert. Spenden sind immer sehr willkommen und da möchte ich hinweisen auf Ihr Hörertelefon, wo die Hörer dann die Kontonummer erfragen können oder Sie können mich auch sehr gerne anrufen. Ich bin gerne bereit, Wege aufzuzeigen, um diesen Leuten zu helfen. Vielleicht eine etwas noch frohe Geschichte, wenn ich die erzählen darf.
Bitte schön.
Und zwar, wir hatten hier in der Gemeinde, ich sagte, das Teilen für Anatuya mit dem Blumenverkauf. Und dort war einmal ein niederländischer Redemptoristenpater, auch ein Mitbruder des ersten Bischofs, Dr. Gottau, der übrigens einen Vorteil hatte. Er sprach nämlich Deutsch. Seine Vorfahren waren Wolgadeutsche und das war natürlich ein großer Vorteil. Aber dieser Redemptoristenpater, der ging dann auf die Kanzel und sagte, Leute, kauft Blumen für Anatuya und singt Ostern, Alleluja.
Das ist eine nette Geschichte. Herr Stalder, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Engagement und für Ihre Treue. Ich danke Ihnen, dass Sie uns darüber berichtet haben und Mut gemacht haben, an sich für etwas einzusetzen und auch dann dran zu bleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören und auch fürs Anrufen. Wie Herr Stalder schon gesagt hat, kommt jetzt die Nummer vom Hörerservice, wo Sie weitere Informationen zur Sendung erfahren können, und zwar die 0700 75 25 75 25. Sie können auch eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Ich danke Ihnen ganz herzlich und verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Katja Karif.